أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة 92-103. In der letzten Aya und in den letzten paar Ayat lasen wir darüber, wie Bani Israel zum Glauben an Muhammad sallallahu alaihi wasallam und an den Koran eingeladen wurde und sie aber Ausreden hervorbrachten, wie zum Beispiel: Wir glauben an das, was auf uns offenbart wurde, was auf uns herabgesandt wurde. Also uns genügt die Tora. Und wir glauben nicht an das, was danach offenbart wird. Also wir sind Gläubige an das, was auf uns herabgesandt wurde. Und alles, was danach kommt, daran glauben wir nicht. Obwohl doch Koran nur kam, um das zu bestätigen, was mit ihnen war. Und das waren eigentlich nur Ausreden. Und wie wir letztes Mal schon gelesen haben, kritisiert Allah Ta'ala sie für ihren angeblichen Glauben oder bezweifelt diese Aussage von ihnen, indem er sagt, dass, warum habt ihr dann die Propheten von Allah getötet, wenn ihr Gläubige seid? Also wieso habt ihr dann Zakaria a.s. oder Yahya a.s. oder viele andere Propheten, Isa a.s., wollten sie töten und verleugneten sie? Warum habt ihr denn solche Taten getan, wenn ihr doch behauptet, Gläubige zu sein? Genauso heißt es jetzt in dieser Ayah, Ayah 92, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Und wahrlich, Musa a.s. kam zu euch mit klaren Beweisen. Aber dann nahmt ihr das Kalb nach ihm, womit ihr Unrecht hattet. Also Musa a.s., geschweige denn das Thema Muhammad a.s., nehmen wir mal Musa a.s., zu dem ihr euch ja bekennt, an den ihr glaubt, er kam doch auch zu euch mit klaren Beweisen, mit der Spaltung des Meeres, mit den Heuschrecken und den anderen Prüfungen, die er dem Volk von Pharaon brachte, mit den 12 Quellen, die aus dem Felsen hervorsprangen, mit der Nahrung vom Himmel, wie der Mann und Salwa, über die wir gelesen haben, mit all diesen klaren Beweisen, die ganz klar machten, das ist ein Gesandter von Allah. Und trotzdem nahmt ihr nach ihm, also als er weg war, wir haben das schon zusammen gelesen, als er weg war, auf dem Berg Tur, um von Allah die 10 Gebote zu empfangen, was habt ihr getan? Ihr nahmt das Kalb an. Ja, diese Geschichte kennen wir schon, wo sie das Gold und die Edelmetalle ihres Volkes sammelten und aus dem Gold ein Kalb gossen und dieses Kalb dann anbeteten. Also so eine große Sünde in der Gesellschaft eines Propheten, der auch noch so klare Beweise zu ihnen brachte. Also was ist das für ein Iman, der euch schon vor Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vor dem Koran schon, zu solchen Taten trieb? Und ihr wart Unrecht anhandelnde. Und als sie mit euch ein Abkommen trafen und den Berg über euch emporhoben und zu euch sagten, haltet fest an dem, was wir euch gegeben haben und hört. Und hört, also mit anderen Worten, hört und gehorcht. Und das haben wir auch schon vor kurzem zusammen gelesen, dass wie über Bani Israel, weil sie nämlich nicht gehorchen wollten, der Berg emporgehoben wurde, damit sie dazu gebracht würden, zu Allah Ta'ala zu gehorchen und die Tora oder die Gebote von Allah entgegenzunehmen. Ja, sie mussten erstmal bedroht werden, damit sie dann bereit sein würden, Allah Ta'ala gehorsam zu leisten. Und hier steht dann noch im Detail, وَرَفَعَنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, und wir erhoben den Berg über euch, nehmt, was wir euch gaben mit Kraft, وَاسْمَعُوا, und hört, قَالُوا, sie sagten, سَمِعَنَا وَعَصَيْنَا, wir haben gehört und wir widersetzen uns. Wir sind ungehorsam. Natürlich haben sie das wahrscheinlich nicht mit der Zunge gesagt, aber ihre Einstellung zeigte oder ihre Herzen sprachen, dass nein, das schaffen wir nicht, das können wir nicht machen, daran werden wir uns nicht halten. Und als Strafe für diese Unglauben, für diese Widersetzung, für diesen Ungehorsam, وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ, und in ihren Herzen, und es geschah ihnen durch ihren Unglauben, dass die Liebe für das Kalb in ihre Herzen eindrang. Wörtlich steht hier, وَأُشْرِبُوا, sie wurden trunken gemacht, فِي قُلُوبِهِمْ, in ihre Herzen. Also ihre Herzen wurden getränkt, mit was? الْعِجْلَ, mit dem Kalb. Damit ist gemeint, dass in ihre Herzen die Liebe zum Kalb eindrang. Also diese Liebe sie dirigierte und nicht die Liebe zu Allah, die einen Gläubigen eigentlich kontrollieren sollte. Sondern was kontrollierte sie? Was kontrollierte ihre Entscheidungen, ihre Prioritäten, ihren Ungehorsam? Woher kam das? Weil die Liebe zum Kalb, also die Liebe zu einem Götzen, stärker war, mehr das Herz überschattete, mehr das Herz bedeckte, mehr in dem Herz eingedrungen war, als die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir haben schon gelernt, dass das Herz das Zentrum des Körpers ist. Und wenn dort die Liebe zu Allah ihren Platz findet, dann reagiert der ganze Körper darauf. Nämlich im Gehorsam und in Liebe zu Allah. Aber wenn dort Verderbnis ist und das Herz korrupt ist, dann wird der ganze Körper dementsprechend reagieren und Allah ungehorsam sein. Also wegen ihren Kufr, wegen ihren Ungehorsam, strafte sie Allah damit und gab ihnen quasi so eine starke Liebe zu Ghayrallah, also zu einem Götzen ein, dass sie blind waren wegen dieser Liebe. Und das ist eine Fitna, das ist eine Prüfung von Allah, dass man so von der Wahrheit entfernt wird und das ist eine Strafe von Allah und Allah möge uns davor bewahren, dass wir irgendetwas so sehr lieben, dass wir die Grenzen, die Allah uns gesetzt hat, übertreten. Also dass die Liebe zu etwas, was nicht Allah ist, stärker wird als die Liebe zu Allah. Wie im Koran auch steht, الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Und diejenigen, die gläubig sind, sie sind am stärksten in der Liebe zu Allah. Das heißt nicht, dass ein Gläubiger nichts anderes lieben darf. Ein Kind liebt seine Eltern. Eheleute sollen gegenseitige Liebe empfinden. Eltern lieben ihre Kinder. Geschwister lieben sich, etc. etc. Aber die stärkste Liebe gehört und gebührt nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und hier wird also diese Strafe von Bani Israel beschrieben. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Sagt, wie schlimm ist das, was euch euer Glaube gebietet, wenn ihr gläubig seid? Also ihre ganzen Aussagen und Ausreden, dass wir glauben an das, was auf uns offenbart wurde, oder uns genügt das, was auf uns offenbart wurde, etc. etc. Das, was ist das für ein Glauben? Was für ein Glauben behauptet ihr denn da, der euch solche Taten gebietet? Das Kalb zu nehmen, Propheten zu töten, etc. etc. Was ist das für eine Liebe? Was ist das für ein Glaube, der euch solche schrecklichen Taten gebietet? Also, mit anderen Worten, eure Aussage über euren Glauben ist zweifelhaft, ist nicht glaubwürdig. Und wir müssen uns auch fragen, wie gesagt, das heißt alles jetzt nicht, dass wir nichts anderes lieben dürfen außer Allah. Das wäre unnatürlich. Menschen lieben gute Gesellschaft oder lieben viele andere Dinge. Wir lieben uns selber am meisten wahrscheinlich. Jeder liebt sich selbst, will sein Leben und seine Gesundheit erhalten. Aber woher kommen Sünden, Zeitverschwendung, seine Verantwortung vergessen? Das kommt alles dadurch, dass man die Liebe zu etwas extrem hat. Also die Liebe zu etwas, was nicht Allah ist, was außer Allah ist, ist so groß, dass man die Liebe von Allah dagegen klein sieht. Und daher kommt überhaupt, dass der Ursprung von allem, was wir Sünden oder Schlechtes überhaupt nennen. Qul, sprich, in kanat lakumut darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannu al-mauta in kuntum sadiqin. Sag, wenn die jenseitige Wohnstätte bei Allah euch Juden vorbehalten ist, unter Ausschluss der anderen Menschen, dann wünscht euch doch den Tod, wenn ihr wahrhaftig seid. Und in dieser Aya sehen wir eine Drohung wird ausgesprochen oder eine Herausforderung an die Juden wird ausgesprochen. Und zwar heißt es, dass wenn doch, gemäß eurer Einstellung, gemäß euren Glaubens, das Jenseits, also die dortigen Wohlgnaden und die dortigen Belohnungen und die dortigen Plätze im Paradies, all diese Belohnungen, die Allah uns versprochen hat, wenn all dieses Gute im Jenseits nur für euch ist, also nur für die sich Bani Israel nennen dürfen und alle anderen Menschen daran keinen Anteil haben, dann wünscht euch doch den Tod. Dann ist doch hier auf Dunya bleiben zu wollen, ist doch absurd. Wenn man genau weiß, wenn ich zu Allah zurückkomme, dann werde ich Gutes und Schönes von ihm empfangen und kein anderer wird das empfangen, also der nicht zu uns gehört, zu unserer Gruppe gehört, zu unserem Volk gehört. Dann wünscht euch doch den Tod, damit ihr schnell diese Belohnung einholen könnt. Dann wünscht euch doch den Tod. Und hier ist eine Herausforderung für die Juden. Und man sagt auch über diese Aya oder über diese Herausforderung, dass sie wie die Ayatul Mubahala ist. Mubahala, das werden wir in Surah Ali Imran lesen. Mubahala ist eine Dua, die man jemanden vorschlägt, mit dem man, also wenn man zwei Parteien hat, das werden wir in Surah Ali Imran nochmal genau lesen, inshallah. Dort war diese Aya offenbart anlässlich von einem Disput zwischen Christen und Muslimen. Und zwar kamen einige Christen zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und unterhielten sich mit ihm über die Göttlichkeit von Isa alaihi salam. Und sie waren von ihrem Standpunkt nicht abzubringen. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam brachte einige Ayat, es wurden sogar Ayat offenbart aufgrund dieses Besuches dieser Christen. Und nachdem alle klaren Beweise über Isa alaihi salam und dass er nicht göttlich ist, sondern dass er der Sohn von Maryam ist, etc., etc., nachdem all das ihnen erklärt und dargebracht wurde und sie trotzdem auf ihrem Standpunkt verblieben, dann wurde diese Ayah offenbart in Surah 3, Vers 61, dass wenn sie weiter mit dir disputieren, obwohl du schon alle Beweise gebracht hast, dann sag doch, kommt, wir rufen unsere Söhne und ihr ruft eure Söhne, wir rufen unsere Frauen und ihr ruft eure Frauen, wir rufen uns selbst und ihr ruft euch selbst und dann machen wir Dua. Und dann machen wir öffentlich Dua, jede Partei soll Dua machen und zwar was? Dass Allah seinen Fluch auf den schickt, der Lügner ist. Also Disput und Argumentation nützt nichts mehr. Alle Argumente sind schon dargelegt. Jetzt machen wir einfach Dua. Wenn ihr wahrhaftig seid, dann macht doch Dua. O Allah, verfluche den Lügner. Und wenn wir wahrhaftig sind, dann machen wir Dua. O Allah, verfluche den Lügner. Und die Christen erklärten sich nicht bereit, diese Dua zu machen. Subhanallah. Genauso ist es auch im Fall von diesen Juden, über die hier gesprochen wird. Die wurden vom Propheten s.a.w. herausgefordert, dass wenn das so ist, dass, wie ihr sagt, wie im Koran auch noch zitiert wird, dass nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh, dass wir sind die Söhne von Allah und seine Lieblinge, das war die Einstellung von Bani Israel, oder keiner ist auf Recht, außer wer Jude ist, das war ihre Einstellung auch, das wird auch im Koran noch erwähnt, und all diese Dinge, die sie über sich selbst dachten, dass nur wer ihren Weg, ihre Gruppierung angehört und folgt, dass er bei Allah geliebt wird, sein wird und Belohnung erkriegen wird, dass wenn das alles stimmt, dann wünscht euch doch den Tod. Und mit Wünschen war hier in dieser Herausforderung gemeint, dass sie Dua für den Tod machen sollten. Dann macht doch Dua, sprecht doch aus, oh Allah, lass uns doch sterben. Und in Ibn Kathir wird ein Hadith zitiert, dass Rasulullah sagte, لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولا رأوا مقاعدهم من النار. Das hätten die Juden, also zu diesem Zeitpunkt, den Tod gewünscht, wären sie sicherlich gestorben und sie hätten ihre Sitze im Feuer sehen können. Also sie wären gestorben und Allah hätte ihnen direkt ihre Sitze im Feuer gezeigt, weil sie wären nämlich direkt der Strafe zugeführt worden. Subhanallah. Allah bewahre uns. Und natürlich waren sie nicht bereit, diese Herausforderung anzunehmen, sondern sie lehnten ab, diese Dua oder diesen Wunsch zu äußern. Wie in dem Hadith auch klar wird, hätten sie es getan. Also sie taten es nicht. Diese Einstellung sieht man ja auch oft, natürlich nicht jeder Muslim, aber es ist ein weit verbreitetes Phänomen in der islamischen Welt, unter den Muslimen, dass sie auch eine Sache sich eingeredet haben, dass aufgrund der Tatsache, dass ich Muslim bin, und Muslim ist natürlich definiert wie, nicht durch Glauben und gute Werke tun, wie es im Koran definiert ist, sondern durch islamischen Namen tragen und im Pass steht zum Beispiel Muslim. Das ist die Definition von Muslim sein bei den meisten Muslimen. Obwohl das natürlich keine Basis hat in der Religion. Und das reicht dann schon, dass ich auf jeden Fall viel besser bin als irgendjemand, der sich Kafir nennt. Obwohl mein Leben und sein Leben sich eigentlich absolut gleichen und identisch sind. Ich bete nicht und er betet nicht. Ich faste nicht und der Kafir fastet auch nicht. Oder ich faste zwar, aber ohne, dass ich weiß, was ich da eigentlich mache und ohne eine Bedingung einzuhalten, die mit dem Fasten eigentlich verbunden ist. Sondern ich mache es halt, weil die ganze Gesellschaft es macht und weil es jetzt halt angebracht ist, diese gesellschaftlichen Traditionen zu folgen. Oder ich nehme Zinsen und der Kafir nimmt auch Zinsen. Mein wichtigstes Ziel in dieser Welt ist, viel Geld und Ehre anzuhäufen und das ist auch bei den meisten oder sogar nicht bei allen Ungläubigen der Fall. Also alles ist identisch, aber weil ja in meinem Pass steht Muslim und Allah ja versprochen hat, dass jemand, der die Shahada sagt, der wird auf jeden Fall im Paradies gehen, deswegen habe ich nichts zu befürchten. Ja, und die sehen wir also, dass dieses Denken, diese Einstellung sehr gefährlich ist, weil Allah uns anhand der Beispiele der von Bani Israel zeigt, dass das alles nicht genug ist. Sondern Glaube und gute Werke Hand in Hand gehen müssen, wie wir schon mehrmals erklärt haben. Und jemand, der so davon überzeugt ist, dass er bei Allah auf jeden Fall erfolgreich sein wird, dann soll er sich auch fragen, Moment mal, wünsche ich mir dann den Tod? Oder ist es nicht im Gegenteil eher so, dass ich vor dem Tod Riesenangst habe, weil ich nämlich vielleicht irgendwo weiß, dass mich dort eine Strafe erwarten wird und dass ich deswegen umso mehr am Leben hänge und das Leben mit allen Zügen genießen will. Das soll jeder Mensch sich fragen und dann ehrlich mit sich sein, denn jetzt gibt es noch Zeit, sich mit dieser sich reumütig zu Allah zu bekehren. Da entsteht eine Frage: Ist es denn überhaupt erlaubt, sich den Tod zu wünschen? Weil hier ist ja eine Drohung ausgesprochen: Wünscht euch den Tod. Heißt das jetzt für uns, man darf sich den Tod wünschen? Nein, man darf sich den Tod nicht wünschen, wie aus verschiedenen Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam hervorgeht, weil das Leben etwas sehr Kostbares ist. Es wird uns nur einmal gegeben. Eine Sekunde, die verstreicht, kommt nie wieder zurück zu uns. Und diese Zeit, die uns gegeben wurde, diese Frist, die uns gegeben wurde, ist eine Prüfung. Ist eine Prüfung. Und diese Zeit soll so gut und bestmöglich genutzt werden. Sie ist wie ein Feld und die Ernte werden wir dann im Jenseits einbringen. Und sich dem Tod zu wünschen, hieße, diese Frist, diese kostbare Zeit freiwillig wegzuschmeißen. Ja? Das Höchste, was im Islam zugelassen wird, ist, wenn jemand Angst oder befürchtet für seinen Iman. Wenn er sieht, mein Iman ist jetzt in Gefahr. Wenn ich das jetzt noch durchhalten muss, dann kann ich nicht für meinen Iman garantieren. Höchstens in diesem Fall. Also zum Beispiel in einer Prüfung oder bei sehr großen Schmerzen oder bei irgendeiner ähnlichen Sache. Wenn man dann denkt, wenn ich ja das jetzt noch weiter aushalten muss, dann ist mein Iman in Gefahr. Höchstens dann darf er diese Dua machen. Allahumma ahyini ma kana al-hayata khayran li wa tawaffani ma kana al-wafatu khayran li wa al-wafatu khayran li. O Allah, gib mir das Leben, solange das Leben gut ist für mich. Und lasse mich sterben, wenn das Sterben gut ist für mich. Höchstens darf man diese Dua machen, aber sich den Tod wünschen, ist einem Muslim nicht gestattet. Denn unser Wissen ist so begrenzt, wir wissen nicht, dass wenn wir uns den Tod wünschen, weil wir ein Problem loswerden möchten, ob wir dann nicht in ein viel größeres Problem landen. Das können wir überhaupt nicht überschauen, deswegen sollen wir uns von diesen Dingen auch fernhalten. Oder vielleicht kommt auch nach einer großen Prüfung eine Erleichterung. Und wir haben uns mit voreiligem Tod wünschen, diese Erleichterung haben wir umgangen. Das alles können wir nicht übersehen oder überblicken. Deswegen sollen wir diese Sache auch Allah subhanahu wa ta'ala überlassen. Im Gegenteil. Also wünschen soll man sich nicht den Tod, aber der Muslim soll den Tod viel gedenken. Und mit diesem Gedenken soll er natürlich dann eine Konsequenz ziehen und seine Zeit auf dieser Welt bestmöglich nutzen. Wie es in einem Hadith von Rasulullah s.a.w. heißt, Akthiru dhikra hazimil laddat. Das mehrt das Gedenken an den Zerstörer der Vergnügungen. Und damit ist der Tod gemeint, der allen Genüssen ein Ende setzt. Und über Omar bin Abdul Aziz radiallahu an wird auch berichtet, dass als er Khalifa war, dann pflegte er sich jeden Abend mit Gelehrten zusammenzusetzen und den Tod zu gedenken. Subhanallah. Trotz seiner Stellung, trotz seiner Verantwortung war es ihm so eine wertvolle Sache, den Tod nicht zu vergessen, weil das eine große Motivation ist, seine Taten gut zu halten und immer wieder reumütig zu Allah zurückzukehren. وَلَنْ يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. Und Allah SWT hat zwar die Herausforderung ausgesprochen und sagt aber selber schon danach, aber sie werden ihn sich niemals wünschen. Also die Juden werden sich den Tod niemals wünschen. Warum? Wegen dessen, was ihre Hände an Taten vorausgeschickt haben. Also sie wissen schon, dass sie mit all ihren Sünden und all ihrem Hochmut nichts Gutes ausgesät haben und deswegen auch keine gute Ernte erwarten können. Und sie haben eine gewisse Furcht von dem Jenseits und deswegen werden sie sich den Tod niemals wünschen. Und wirklich, es ist auch so eingetroffen, sie haben diese Herausforderung von Rasulullah s.a.w. nicht angenommen. Wegen dem, was ihre Hände vorausgeschickt haben, wegen ihren Sünden, die sie vorausgeschickt haben. Wallahu alimum bil zalimin, und Allah weiß über die Ungerechten Bescheid. Allah kennt die Ungerechten und jeder, der Ungerechtigkeit getan hat, jeder, der sich ein Körnchen vom Dulm auf sein Konto gut geschrieben hat, der wird dieses Körnchen vom Dulm am Tag der Auferstehung auch rechtfertigen müssen. Denn Allah, wie er sagt, kennt die ungerecht Handelnden. Jeden Einzelnen von ihnen, jeden Einzelnen von uns. Und Allah beschütze uns. Tod wünschen, es ist eher so im Gegenteil. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ. Und du wirst sie sicherlich am gierigsten der Menschen für das Leben finden. Also im Gegenteil, ganz gewiss wirst du sie als die gierigsten Menschen nach Leben finden, sogar mehr noch als diejenigen, die Allah etwas beigesellen. Also selbst mehr als die, die Muschrik sind, die Götzendiener sind, findest du sie gieriger auf das Leben. Ja, weil die Muschrikin ja gar nicht an das Jenseits glauben. Deswegen haben sie auch nicht so eine Angst zu sterben. Wer weiß, weil sie nicht mit einer Strafe rechnen. Aber die Juden in ihrer Tradition, in ihrem Glauben ist schon verankert, dass es eine Strafe, dass es ein Jenseits gibt. Und dass sie deswegen umso mehr an diesem Leben kleben und hängen und es begierig darauf sind, so lange wie möglich zu leben, damit sie der Strafe, der Konsequenz ihrer Taten entgehen können. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. Jeder Einzelne von ihnen wünscht, dass ihm doch Leben von 1000 Jahren gegeben würde. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرُ. Aber auch das, also selbst wenn jemanden von ihnen 1000 Jahre zum Leben gegeben würden, aber selbst das, dass er am Leben bliebe, würde ihn nicht der Strafe entrücken. Und Allah sieht wohl, was sie tun. Also auch sagen wir mal, jemand lebt 1000 Jahre, gehen denn die 1000 Jahre nie zu Ende? Die gehen auch irgendwann zu Ende. Und es gab Menschen, wie wir wissen, Nuh a.s. hat nur 950 Jahre nur die Menschen zum Islam eingeladen, hat noch länger gelebt. Aber wo ist Nuh a.s. jetzt? Wo sind die Menschen seiner Generation? Also selbst wenn jemand 1000 Jahre lebt, das wird ihn nicht der Konsequenz seiner Taten, er wird der Konsequenz seiner Taten nicht entgehen. Und wie hier auch gesagt wird, selbst das wird sie von der Strafe nicht entfernen, dass sie 1000 Jahre leben würden. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Sprich, wer auch immer Jibrils Feind ist, also Jibril hat den Koran mit Allahs Erlaubnis in dein Herz offenbart, das zu bestätigen, was vor ihm offenbart war, und als Rechtleitung und frohe Botschaft für die Gläubigen. Sprich, wer auch immer Feind von Jibril ist. Es heißt, dass es einen jüdischen Gelehrten gab, Ibn Surya wird er genannt in Tafsir. Er war ein jüdischer Gelehrter. Und er fragte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wer bringt dir eigentlich die Offenbarung? Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antwortete wahrheitsgemäß, Jibril alaihi salam. Darauf antwortete dieser jüdische Gelehrte, das ist unser alter Feind. Er kam immer mit Strafe und Zorn von Allah auf uns herab. Also auf unser Volk brachte immer dieser Jibril den Zorn und die Strafe von Allah. Und seine Offenbarung werden wir nicht glauben. Also wieder eine neue Ausrede von den Juden. Es war wieder ein neuer, wie sollen wir sagen, Trick oder eine List, den Glauben von sich abzuwenden, mit wirklich sehr kindischen Argumenten, können wir sagen, dass okay, anstatt das zu betrachten, was offenbart wurde, haben sie gefragt, wer bringt dir denn die Offenbarung? Wer ist denn überhaupt der Botschafter? Und Rasulullah s.a.w. sagte, Allah schickt Jibril a.s. zu mir. Und sie sagten dann, nein, nein, das ist unser alter Feind, wenn er das bringt, dann werden wir das nicht glauben. In der anderen Tafsir heißt es auch, dass sie sagten, nein, Jibril a.s. bringt die Offenbarung zu jemandem aus Bani Ismail. Und deswegen werden wir ihm nicht glauben, er hätte es zu Bani Israel bringen sollen. Ja, dieses alte Problem wieder, dass sie neidisch darauf waren, dass der letzte Prophet nicht aus ihren Reihen kam. In Ibn Kathir wird auch eine Überlieferung von Sahih al-Bukhari überliefert, die ein bisschen länger ist. Und ich sage sie euch nicht ganz genau, aber ihr könnt das inshallah selber nachlesen auch. Aber es heißt ungefähr, von Anas bin Malik wird überliefert, dass als Abdullah bin Salam, radiallahu an, also der war früher Jude und wurde dann, als er Muhammad sallallahu alaihi wasallam kennenlernte, wurde er Muslim. Einer von den wenigen Juden, die Muslim wurden. Und als er hörte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Medina gekommen war, kam er zum Propheten und sagte, ich werde dich drei Dinge fragen, die keiner kennt, außer ein Prophet. Was, und dann stellte er diese drei Fragen. Und diese drei Fragen waren, was wird der Anfang der Stunde sein? Also wie wird das erste Ereignis der Stunde sein? Was wird das erste Essen sein, das bei den Menschen vom Paradies gegessen wird? Und warum ähnelt ein Kind seinem Vater? Oder warum ähnelt es manchmal seinem Onkel mütterlicherseits? Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beantwortete alle diese drei Fragen. Könnt ihr im Hadith inshallah selber nachlesen. Und er sagte dann dazu, dass Jibril hat mir gerade diese Antworten gegeben. Also er sagt, beantwortet alles, dass die Stunde wird anfangen, indem er Feuer die Menschen zusammentreibt und ein Vater, ein Kind ähnelt seinem Vater, weil je nachdem wer, wessen Ausfluss zuerst zutage tritt, austritt, diesem, also Vater oder Mutter, dem ähnelt das Kind und das erste Essen wird eine Art, ein Fischgericht sein, die Leber vom Fisch im Paradies. All diese Dinge beantwortete er, könnt ihr im Detail nachlesen, inshallah, und dazu sagte er halt, diese Dinge hat mir Jibril gerade informiert, weil er derjenige war, der Wahi auf Rasulullah herabbrachte. Abdullah bin Salam sagte dazu, dass, O Allahs Prophet, dass die Juden, also Jibril gilt bei den Juden als der Feind von den Juden. Also von allen Engeln gilt Jibril als der Feind der Juden. Und daraufhin zitierte der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Aya, dass man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah. Dass wer ein Feind ist für Jibril, so hat er es wahrlich herabgesandt auf dein Herz mit der Erlaubnis von Allah. Also guck nicht, wer das bringt, guck, wer das gebracht, also wer ihm befohlen hat, das zu bringen. Mit wessen Erlaubnis hat er kam Jibril herab. Und das war also eine weitere Einstellung von den Juden, dass man das befeindet, was halt durch die falschen Hände gekommen ist. Ja, wenn der mir das bringt, dann nehme ich das nicht an. Würde genau dasselbe von jemand anders gebracht werden, dann würde ich es annehmen. Ja, wie wir schon mal hatten, dieses Beispiel mit dem Kind, dass wenn es nicht essen will, dann erfindet es Ausreden, dass nicht dieser Teller oder nicht dieser Löffel oder ich will nicht an diesem Tisch sitzen. Warum? Weil es eigentlich überhaupt nicht essen will. Und dieses Problem will er aber nicht offenbaren, deswegen erfindet er Ausreden. Und ähnlich war es auch im Fall der Juden zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und Allah antwortet also daraufhin, dass wer ein Feind ist von Jibril, so hat Jibril das doch alles nur mit der Erlaubnis von Allah gemacht. Also auch wenn Jibril Strafe oder Zorn von Allah auf die Bani Israel herabbrachte, dann wer steckt denn dahinter? Mit Allah. Also wen befeindet ihr denn wirklich? Wenn ihr sagt, ich bin Feind von Jibril, Jibril kam ja nicht aus eigenem Antrieb, sondern mit der Erlaubnis, mit dem Befehl von Allah, dann befeindet ihr mit anderen Worten Allahs Befehl. Also Allah. Und das ist wirklich eine große Feindschaft, die man dort eingeht. Und Allah bewahre uns davor. Und seht lieber auch darauf, was Jibril a.s. herabgebracht hat. Also er brachte es herab mit der Erlaubnis von Allah und dann مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًا وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Es ist eine Bestätigung für das, was vor ihm davor war, also für die Tora. Der Koran kommt von Allah, ist eine Bestätigung für die Tora. Das sollte euch doch auch freuen, wenn ihr Juden seid und Gläubige an der Tora seid. Und das ist eine Rechtleitung und eine frohe Botschaft für die, die gläubig sind. Also nur Gutes für euch, nur frohe Botschaft und Rechtleitung. Jemand, der den Weg zu Allah sucht, jemand, der Allah liebt, jemand, der die Zufriedenheit von Allah sucht, der freut sich darüber die Rechtleitung. Also was ist das für ein Iman, der euch sich nicht darüber freuen lässt, dass so etwas von Allah herabgekommen ist. Und dann sagt Allah nochmal deutlich, man kana adumu lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna Allah adumun lil kafirin. Wer Allah und seinen Engeln, seinen Gesandten und Jibril und Mikael Feind ist, so ist Allah dem Ungläubigen Feind. Also dann wird diese Feindschaft beiderseits betrieben, wenn die einerseits die von Allah Gesandten befeinden, und die Gesandten kommen kein einziger, ob Engel oder Mensch, sie kommen nicht aus eigenem Antrieb, sondern immer nur mit dem Befehl von Allah. So ähnlich heißt es auch in einem Hadith von Sahih al-Bukhari, wo Rasulullah sagt, dass Allah sagt, man aada li waliyan faqad barazani bil harb. Wer auch immer einen Freund von mir befeindet, so hat er mit mir den Krieg erklärt. So hat er mir den Krieg erklärt oder mit mir Krieg angefangen. Also Allah heißt es nicht gut, dass man jemand, den er liebt, und er liebt seine Engel, er liebt seine Gesandten, dass man ihn befeindet. Und Allah möge uns auch zu denen gehören lassen, die Allah liebt, und dass wenn jemand uns befeindet, dass er damit automatisch Allah befeindet. Allah möge uns zu diesen Menschen gehören lassen. Ja. Amin. Also, und das heißt ja auch, dass selbst, also wer eine fromme Person befeindet, der hat eigentlich Feindschaft mit Allah begonnen. Und das sollten wir uns auch selber merken. Ja, wenn man manchmal leichtfertig Menschen befeindet oder andere, besonders andere Muslime befeindet, dann sollte man immer darauf achten, dass was, wenn Allah diesen Menschen liebt und ich gehe Feindschaft mit diesen Menschen ein. Ja, lieber ist, der sicherere Weg ist immer, dass man die Fehler, also nicht den Menschen, sondern die Fehler kritisiert. Also zum Beispiel sagt, es ist falsch, so und so zu tun. Oder es ist eine Sünde, so und so etwas zu tun. Aber nicht die Menschen abstempeln oder voreilig abstempeln und voreilig Feindschaft erklären. Denn wir wissen nicht, was Allah subhanahu wa ta'ala von diesen Menschen hält. Und es mag sein, dass wir jemanden erwischen mit unserer Feindschaft, den Allah für seinen Freund erklärt hat. Und wir deswegen eine Feindschaft mit Allah eingehen. Also das Ganze hat also nichts mit Jibril zu tun, sondern Allah sendet ihn und Allah steht dahinter. Es ist Allahs Wille, der ausgeführt wird. Und ihr sollt lieber darauf schauen, wer was gesandt hat. Also Allah hat gesandt und was hat er gesandt? Es ist eine Bestätigung für das, was mit euch ist. Es ist eine Rechtleitung. Es ist eine frohe Botschaft. Und heute gibt es auch bei Muslimen dieses Phänomen, dass sie sehr darauf achten, wer etwas sagt oder wo etwas stattfindet. Und nicht auf was gesagt wird, oder was überhaupt dahinter steckt. Also wir achten nicht darauf, ob etwas vom Koran und Sunna kommt und ob es die Wahrheit ist, sondern eher, nein, wenn diese Gruppierung das gesagt hat, dann gehe ich schon mal gar nicht dahin. Ja, die dort, das sind diese und diese, da gehe ich nicht hin. Egal, was dort gesagt wird, egal, ob das die Wahrheit ist, das interessiert schon mal gar nicht, weil der Name nicht stimmt. Oder, nein, ich gehöre zu der Gruppierung, zu mir sollen bitte nicht die und die kommen. Oder die Schüler von dem Sheikh gehen nicht zu dem Schüler von dem Sheikh, weil der Name nicht stimmt. Ja, und diese extremen Dinge sollte man im Islam vermeiden, weil wir hier sehen, wie das auch diese Einstellung bei Bani Israel kritisiert wird. Und das einzige Kriterium für Wahrheit sollte immer für einen Muslim Koran und Sunna sein. Das sollte die Basis von allen Dingen sein, die wir als wahr oder falsch beurteilen. Und wenn etwas falsch ist, dann sollen wir es nicht annehmen, auch wenn die eigenen Eltern es sagen. Aber wenn etwas richtig ist, dann sollen wir es annehmen und selbst wenn es der größte Feind von sich gibt. Also zum Beispiel gibt es ja leider in der islamischen Welt auch viele Gruppierungen, die sich auch leider sogar so sehr befeinden, dass sie sogar sich gegenseitig bekämpfen. Ja, gibt es ja. Sich sogar gegenseitig bekämpfen oder gegenseitig auch verhöhnen, in der Khutbah gegenseitig verhöhnen, dass die und die, die machen nur Fassad und die Gruppierung, die führt nur irre, etc. etc. Aber selbst da sollte man so viel Liebe zur Wahrheit besitzen, dass selbst wenn diese befeindete, verhasste Gruppierung etwas Wahres sagt, das auf Koran und Sunna basiert, dass man dann Größe genug hat, das auch zu akzeptieren und nicht den Namen zum Kriterium macht für Wahrheit oder Lüge. Ja, das ist eine Eigenschaft der Jahiliyyah. So waren die Menschen in der vorislamischen Zeit. So wie es ein Dichter in der Jahiliyyah mal sagte. Er sagte, wahrlich, ich bin vom Stamm der Rasiyah und wenn sie irre gehen, dann gehe ich auch irre und wenn sie richtig gehen, dann gehe ich auch richtig. Dann gehe ich auch auf den richtigen Weg. Und das ist wahrlich eine Einstellung der Jahiliyyah und sie waren auch noch stolz darauf, dass sie so viel Stammesliebe besaßen, dass sie alles andere hinterm Rücken werfen und nur den eigenen Stamm folgen, ob es auch den Abgrund runtergeht oder nicht. Und so soll ein Muslim nicht sein. Er ist nur loyal Allah und seinem Gesandten gegenüber. Alle anderen Loyalitäten müssen erstmal dieses Kriterium erfüllen. Und Allah erwähnt hier also zwei Engel, Jibril, Mikael oder und Malaika im Allgemeinen, seine Engel und seine Gesandten. Also alle, die von ihm irgendwie befohlen oder kontrolliert werden, oder im Allgemeinen im Hadith auch die Wali von Allah, die Freunde, Schutzfreunde von Allah, sie zu befeinden ist eine schlimme Sache. Und Allah sagt sogar, wahrlich, Allah ist dann Feind der Ungläubigen. Also das Wort Unglaube wird hier sogar erwähnt. Denn es ist ja auch so, einen Gesandten zu verleugnen, ist Kufr. Ja, also auszuwählen, dass an den Gesandten glaube ich und an den nicht. Das ist weder einem Juden noch einem Christen noch Muslimen gestattet. Wir dürfen nicht sagen, wir glauben an Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, aber nicht an Isa und Musa. A'udhu billah. Genauso ist es den Juden nicht gestattet, nur Musa alaihi salam zu folgen und aber Isa und Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu verleugnen. Und das ist eine wichtige Sache, die man verstehen muss. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. Und wahrlich, wir haben zu dir ja im Koran klare Zeichen hinabgesandt. Doch nur die Frevler verleugnen sie. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Also im Koran sind eindeutige Beweise für jeden, der den Glauben und die wahre Richtung oder den geraden Weg sucht, aber nicht verleugnet ihn, also diese klaren Beweise und der Koran, außer al-Fasiqun, die Übertreter, die Sündiger. Was hatten wir nochmal gelesen über die Fasiqin? Das sind die, die den Vertrag mit Allah brechen, und das sind die, die das brechen, was Allah geboten hat, dass es eingehalten werden soll. Mit anderen Worten, jemand, der seinen Wünschen, seinem Ego, seinen Trieben folgt. Und Allah erwähnt noch weiter, aber kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum bal aktharuhum la yu'minun. Ist es denn nicht so, dass jedes Mal, wenn sie eine Verpflichtung, einen Vertrag, ein Versprechen eingingen, sie eine Gruppe von ihnen verworfen hat? Nein, vielmehr glauben die meisten von ihnen nicht. Also Allah kritisiert an sich eine Eigenschaft von Bani Israel, die natürlich auch bei uns auftauchen kann, und Allah beschütze uns davor, dass jedes Mal, wenn sie einen Vertrag eingehen, eine Gruppe von ihnen, also ein Teil von ihnen, nicht alle, und auch das wieder Allahs Gerechtigkeit, er verurteilt nicht alle, sondern er sagt, ein Teil von ihnen diesen Vertrag wegwirft. Aber da heißt hinter dem Rücken, also wegwerfen. Also sich nicht darum kümmern, ignorieren, brechen. Ein Versprechen zu brechen. Weil aktharuhum la yu'minun, nein, es ist vielmehr so, die meisten von ihnen glauben nicht. Das ist eine schlimme Sache bei Allah, den Vertrag mit Allah, und wenn das hier damit die Tora gemeint ist, dann warfen sie die Tora hinter ihren Rücken, denn in der Tora wurde von ihnen das Versprechen genommen, dass wenn ein Prophet von Allah zu euch kommt, dann werdet ihr ihn unterstützen und ehren und an ihn glauben. Das war der Vertrag, den sie mit Allah schlossen, unter anderem. Und diesen Vertrag, als dann der Prophet s.a.w. kam, وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ, und als dann zu ihnen ein Gesandter von Allah kam, مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ, als Bestätiger für das, was mit ihnen war, also Rasulullah s.a.w. kam, brachte den Koran und bestätigte, ja, ihr Juden habt ein Buch von Allah, die Tora kommt auch von Allah. نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ, dann warf ein Teil von denen, denen das Buch gegeben wurde, كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ, sie warfen das Buch von Allah hinter ihren Rücken. كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, als ob sie nicht wüssten. Allah bewahre. Denn als sie sahen, und dazu heißt es im Tafsir, dass als sie sahen, als Rasulullah s.a.w. kam und all diese Beweise und all diese Klarheiten brachte, da versuchten sie mit der Tora gegen ihn zu argumentieren. Sie versuchten mit der Tora gegen Rasulullah s.a.w. zu argumentieren. Wie es in Ibn Kathir heißt, dass als Rasulullah s.a.w. kam, da wollten sie zeigen, dass, also ihm widersprechen und mit ihm disputieren, indem sie sich auf die Tora beriefen. Aber da Tora und Koran sich gegenseitig bestätigten, so gaben die Juden dies auf und sie nahmen ein anderes Buch, das sie Asaf nannten. Also hier in Tafsir wird es Asaf genannt, das werden wir gleich noch erklären, was es mit diesem Buch jetzt auf sich hat. Und sie benutzten jetzt als Argument nicht mehr die Tora, sondern dieses Buch von Asaf und das Buch von Harut und Marut, was wahrhaftig nicht dem Koran bestätigte. Also was taten sie? Sie ließen dann die Tora, weil das erfüllte nicht mehr ihre Zwecke, weil was war nochmal ihr Zweck? Nicht die Wahrheit zu suchen, nicht die Wahrheit zu erkennen. Ihr Zweck war, Hauptsache den Koran widersprechen, egal wie. Auch wenn sie dafür das eigene Buch auch widersprechen müssen. Und da sie sahen, dass, oh, wenn wir die Tora benutzen, dann können wir dem Koran nicht widersprechen, weil in der Tora stehen ja Dinge, die dem Koran sogar bestätigen, wenn nicht sogar Rasulullah prophezeien, deswegen warfen sie im wahrsten Sinne des Wortes die Tora hinter ihren Rücken, also sie ignorierten die Tora und griffen dann zu einem anderen Buch, über das gesagt wird, das ist das Buch war, das auf Suleiman a.s. offenbart worden war, also bei ihnen. Also bei Bani Israel war dieses Buch Asaf als was bekannt? Als von auf Suleiman a.s. offenbartes Buch bekannt. Und noch benutzen sie dazu, also dieses auf Suleiman offenbarte Buch und ein Buch, das Magie lehrte und das bei ihnen galt als das Buch von Harut und Marut. Als sie nämlich sahen, dass die Tora ihren Zwecken nicht mehr diente. Also Allah kritisiert dieses Verhalten hier aufs Stärkste und sagt, und dann als der Gesandte zu ihnen kam, was machen sie da? Anstatt zu sagen, ja guck mal, das ist genau das, was unser Buch uns schon prophezeit hat und wir müssen auch stärker an unser Buch glauben und auch an das jetzige neue Buch glauben, an den Koran glauben, nein, dann folgen sie wieder ihren Begierden, ihren Wünschen, nicht der Wahrheitsliebe. Und was tun sie? Sie werfen, ein Teil von ihnen wirft das Buch von Allah wara'a dhuhurihim hinter ihren Rücken. Was für ein respektloses und rebellisches Verhalten, das Buch von Allah, das ja geehrt werden soll, das dem gefolgt werden soll, dem gehorcht werden soll, hinter seinen Rücken zu werfen. Ka'annahum la ya'lamun, als ob sie nicht wüssten. Als ob sie nicht wissen, dass das Buch von Allah ist und dass das die Wahrheit ist, die der Koran auch prophezeit. Als ob sie nicht wüssten, dass das die Wahrheit ist, die sie gerade verlassen würden. Natürlich warfen sie das Buch oder diese Tora-Rollen nicht wirklich hinter ihren Rücken. Ja, hier wird beschrieben, wie ihre Einstellung dazu wurde. Also, was ist denn, was werfen wir hinter unseren Rücken? Lass mal überlegen. Als Beispiel nehmen. Was wirft man hinter den Rücken? Etwas, was total unwichtig ist. Ne? Zum Beispiel, man knüllt so ein Papier zusammen und dann weg hinter dem Rücken wegschmeißen. Es interessiert mich noch nicht mal, wo es landet, weil es mir so unwichtig ist, dass ich mich noch nicht mal darum kümmern muss, es ordentlich irgendwo wegzupacken. Okay? Und wird da jetzt eine Frage an uns Muslime, weil wir wieder vergleichen wollen? Wie wird heute der Koran von der Masse der Muslime behandelt? Ja, hier wird ja der Bani Israel kritisiert, wie sie damit umgingen, dass sobald die Tora nicht mehr ihren Interessen diente oder nicht mehr dem diente, was sie dazu ausnutzen wollten, was taten sie? Weg damit. Was anderes muss her. Und was tut ein Muslim, und viele Muslime, und Allah möge uns beschützen, was tun die meisten Muslime mit dem Koran heute? Wir werfen nicht wirklich den Koran hinter unseren Rücken. Das würde kein Muslim wagen oder wenige. Selbst da gibt es schon einige, die das machen. Aber bei den meisten Muslimen liegt der Koran in seidenen Hüllen gehüllt, ganz oben im Schrank und wird, wenn er herabgeholt wird, dann wird er respektvoll auf den Tisch gelegt und man traut ihn ja kaum, sich anzufassen. Geschweige denn, ihn regelmäßig zu lesen. Jeder von uns soll sich fragen, welchen Platz hat der Koran in meinem Leben? Ist er das Wichtigste, was mein Leben kontrolliert und dirigiert? Oder gehört es zu den wirklich unwichtigsten Dingen, die ich auch oft vergesse, mit denen ich nicht viel zu tun habe und die, wenn überhaupt, nur dann benutzt wird, wenn es meinen Nutzen entspricht, wenn es meinen Interessen zugute kommt? Und das soll jeder Muslim sich fragen. Und wenn es so ist, dass der Koran etwas Unwichtiges ist, etwas, was man liegen gelassen hat, was nicht so wichtig ist, dessen Meinung uns nicht besonders interessiert, dessen Gesetze, Befehle, Verbote uns nicht besonders oder unser Leben nicht besonders beeinflussen, dann sind wir sehr ähnlich dem Verhalten, was Allah uns hier kritisiert und uns erklärt, wie schlimm Allah Ta'ala dieses Verhalten wertet. Sie warfen also das Buch von Allah hinter ihren Rücken. In Ibn Kathir steht dazu eine längere Überlieferung. In der nächsten Ayah sagt Allah subhanahu wa ta'ala, sie warfen ja das Buch Allahs hinter ihren Rücken. Was taten sie dann? Wem folgten sie dann? وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ. Und sie folgten ja Ayah 102 und sie folgten dem, was die Teufel unter der Herrschaft Suleimans den Menschen verlasen. Also sie ließen die Tora, sie ließen das Wort von Allah und folgten jetzt was? Sie folgten dem, was die Teufel den Menschen zur Zeit von Suleiman verlasen. In dem Kathir steht eine Überlieferung, also er zitiert Tafsir von Tabari, eine Überlieferung von Tabari, also in dem Kathir könnt ihr das finden, dass zu der Zeit von dem Propheten Suleiman verbreitete sich sehr viel die Magie unter den Menschen. Also Shayatin kamen zu den Menschen, Shayatin, Teufel kamen zu den Menschen und gaben ihnen ein oder flüsterten ihnen ein, dass die Djinn die Al-Ghaib, also das Verborgene, kennen würden. Und darüber wurden dann sogar Bücher geschrieben. Als Suleiman als ein Prophet zu diesen Menschen gesandt wurde, sammelte er all diese Bücher und vergrub sie unter seinem Thron. Und irgendein Teufel oder Djinn, der wagte an diese Box, die, in der das alles drin war, in diese Truhe oder heranzugehen, wurde verbrannt. Und Suleiman sagte, ich werde nicht von irgendjemandem hören, dass die Shayatin angeblich das Verborgene kennen, ohne dass ich seinen Kopf abschneide. Also es war verboten, so etwas zu reden, weil das gegen den Islam verstößt, den Djinn solche Mächte zuzusprechen. Das geht schon Richtung Schirk. Aber als Suleiman starb und auch die Gelehrten seiner Zeit dann langsam nach und nach starben, dann kam eine andere Generation, die so war, wie hier beschrieben wird. Sie verließen das Buch von Allah, das Wissen wurde weniger, und weil ja ein Mensch irgendetwas, irgendjemanden folgen muss, so nahmen sie wieder diese alten Hobbys, können wir sagen, an und folgten wieder dem, was die Shayatin verlasen, nämlich diese Sachen, die über Magie und all diesen Dingen handeln. Und da gibt es auch in der Riwayat, in dem Kassir auch, wie sie genau dann diese Truhe wieder fanden. Auf jeden Fall, sie gruben diese Truhe wieder auf, in denen diese ganzen Bücher über Magie und Djinn und all diese Dinge gesammelt waren, und sagten dann, was verbreitete sich dann in ihrem Volk für ein Gerücht, natürlich mit der Hilfe von Shaitan, sie sagten dann, sie kamen zu dem Schluss, dass Suleiman a.s. war kein Prophet, sondern er hatte die Macht, die Djinn und die Tiere zu kontrollieren durch Magie. Mit anderen Worten, Suleiman war nicht ein Prophet, sondern er war ein Zauberer. Wa'iyadu billah. Und die Kinder von Bani Israel, also die Bani Israel, nahmen dann diese Bücher zu sich. Und als dann Muhammad s.a.w. kam, basierten sie ihre Argumente auf diese Bücher oder auf die Traditionen, die aus diesen Büchern hervorgingen, und verließen die Tora. Wie wir eben sagten, als sie merkten, dass die Tora ja nicht ihren Zwecken diente, dass sie ja sogar den Koran bestätigte, dann ließen sie die Tora weg und argumentierten jetzt woher? Aus diesen Büchern, die Suleiman zugeschrieben wurden, aber die eigentlich von Magie und Zauberei handelten und mit anderen Worten nichts mit Islam zu tun hatten. Und sie sagten sogar, Suleiman war ein Zauberer. So war es bei ihnen bekannt geworden. Ja, das war bei ihnen jetzt, dieses Gerücht hatte sich festgesetzt und das Volk glaubte diesem Gerücht. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. Und deswegen sagt Allah jetzt im Koran und spricht seinen Propheten, seinen Gesandten von dieser Anschuldigung frei. Er sagt: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. Und nicht Suleiman hat Kufr begangen, sondern die Teufel, die Shayatin, haben Unglauben betrieben. Indem sie nämlich was taten? يعلمون الناس السحر. Sie lehrten die Menschen die Magie. Das beschreibt Allah hier als Unglaube. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Und das, was herabgesandt wurde auf die zwei Engel in Babel, sie hießen Harut und Marut. Also, das war auch eine weitere Prüfung von Allah. Wie Hassan al-Basri in Ibn Kathir sagt, dass diese Engel, Harut und Marut, waren eine Prüfung von Allah. Und Allah prüft, wen er will, wie er will. Darüber gibt es auch verschiedene Tafsir, warum diese Engel denn überhaupt als Prüfung herabgesandt wurden. Aber Allahu A'lam, darüber gibt es kein authentisches Hadith von Rasulullah s.a.w. Wir können uns keine feste Annahme dazu, kann man keine haben. Auf jeden Fall, was feststeht, dass sie eine Prüfung waren von Allah und sie lehrten die Menschen die Magie. Diese zwei Engel kamen herab in Babel, Irak, heutige Irak, und sie hießen Harut und Marut. Und aber, wie lehrten sie die Menschen? وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ. Und sie lehrten keinen einzigen Menschen lehrten diese beiden, حَتَّى يَقُولَ, bis dass sie beide sprachen, إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Wahrlich, wir sind nur eine Prüfung, so begehe keinen Unglauben. Also mit anderen Worten, wenn du jetzt von uns Sihr lernst, oder wir dir sagen, wo du Sihr lernen kannst, bei welchen Shayatin du Sihr lernen kannst, dann wirst du ungläubig werden. Mach das nicht, das ist eine Prüfung. Aber manche Leute wollten das dennoch lernen. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِ. So lehrten sie von diesen beiden, was Trennung macht zwischen einem Mann und seiner Ehefrau. Also was ist Sihr? Sie lehrten Sihr, Magie. Und was ist Magie? Magie ist das, was unter anderem zwischen Eheleuten Trennung hervorruft. Dazu dient Magie unter anderem, Familien kaputt zu machen. Dazu wird Magie benutzt. Unter anderem natürlich, es gibt noch andere Zwecke, warum Magie eingesetzt wird von den Ungläubigen und von den Shayatin. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Also, Suleiman ließ also diese Bücher nochmal, in der Zeit von Suleiman gab es viele Shayatin, die Magie verbreiteten. Als Suleiman Prophet wurde, ließ er all diese Bücher und diese Sachen, die damit zu tun hatten, Magiebücher, vergraben. Und später, als seine Generation nicht mehr da war, als die Gelehrten das Wissen weniger wurde, die Tora an Wichtigkeit verlor und andere Dinge interessanter wurden für Bani Israel, wurden diese Zauberbücher wieder ausgegraben. Und ein falscher Schluss wurde daraus gezogen und die Shayatin machten den Menschen, gaben das ein, dass Suleiman kein Prophet, sondern ein Zauberer gewesen wäre. Allah spricht Suleiman von dieser Anschuldigung im Koran frei und sagt, nicht Suleiman hat Kufr betrieben, sondern die Shayatin, indem sie den Menschen Sihr beibrachten. Und auch Harut und Marut, zwei Engel, die von Allah als Prüfung herabgesandt wurden, aber Allah hatte von ihnen das Versprechen abgenommen, dass sie keinem Sihr lehren oder keinem sagen würden, wo man Sihr lernt, wie man Sihr lernt, wie man Magie lernt, ohne dass sie sagen würden, sie sind eine Prüfung, so begehe kein Unglauben. Ja, also Al-Hasan al-Basri sagt, dass diese Aya heißt, die Engel wurden mit Magie gesandt, so dass die Menschen, von denen Allah das wollte, geprüft und getestet werden würden. Und Allah nahm ihnen das Versprechen ab von diesen zwei Engeln, dass sie keinen lehren würden, ohne erst zu sagen, sie sind eine Prüfung, so werde nicht ungläubig. Und Allah bewahre uns. In einem Hadith, das auch in Ibn Kathir zitiert wird und als authentisch gewertet wird, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass man ata kahinen aus sahiren, dass wer zu einem Wahrsager oder Magier geht und ihm Glauben schenkt, so hat er Unglauben betrieben mit dem, was auf Muhammad sallallahu alaihi wasallam herabgesandt wurde. Also das ist auch eine Angelegenheit, diese ganze Horoskop- und Wahrsagergeschichte und Kartenlegerei. Da gibt es nur entweder oder. Entweder man glaubt an das, was Koran und Sunna ist, oder man glaubt an diese ganze Spukerei, Magierei, Lügerei und all diese Dinge, und diese beiden Dinge lassen sich nicht vereinen. Und davon soll jeder Muslim sich fernhalten. Also selbst dorthin gehen und das glauben, was er sagt, noch nicht mal das selber machen, das ist schon Kufr mit dem, was Rasulullah s.a.w. brachte. Und wir sehen hier also, das Bani Israel hat also schon eine lange Tradition in Magie, und wir sehen also, dass wenn ein Volk in seinem Untergang ist, also es abwärts geht, was seine Religion und sein Akhlaq angeht, dann wird die Rechtleitung von Allah, das Wort von Allah, unwichtig, das Wissen darüber wird weniger, und die Dinge, die Wunder oder Baraka, Segen oder schnelle Ergebnisse hervorbringen können, wie Magie, Horoskope, Wahrsagerei, all diese Hokuspokus, was wir Hokuspokus nennen, das wird mehr in solchen Völkern. Und statt wahren Nutzen von Allahs Buch zu ziehen, will man dieses Buch dann nur noch für paar begrenzte Nutzen dieser Welt benutzen. Wie zum Beispiel ein paar Sprüche, um Dschinn zu vertreiben. Ein paar besondere Ayat, um sein Rizq zu vermehren. Ein paar besondere Ayat, um gute Medizin davon zu haben. Das ist meistens so. Ja, also erst wird das Lesen gelassen, dann wird das Praktizieren gelassen und dann wird das nur noch genutzt, um Dunya-Nutzen daraus zu nehmen. Ja, wie wir in der islamischen Welt auch sehen, dass bei der Hochzeit oder bei Eheschließung wird der Koran auf einmal wieder rausgeholt, oder wenn jemand stirbt, dann wird auf einmal Koran gelesen in diesem Haus, und ansonsten restliche Jahre wird der Koran schön verbannt, ganz oben, oberster Regal, hingestellt. Und man hat nichts mit dem, was Koran sagt oder lehrt, zu tun. Das sehen wir weit verbreitet in der islamischen Welt. Und das war also bei Bani Israel auch so, dass die Tora an sich keinen Wert mehr hatte, die Gebote von Allah an sich schon hinter den Rücken geworfen waren. Und was viel interessanter war, waren diese Zaubersprüche und Magiebücher und all diese Dinge, die einen schnellen Nutzen und einen gewissen Reiz für die Menschen in sich hielten. Und das Schlimmste war also auch noch, dass es sich dabei auch noch auf Suleiman a.s. bezogen. Und wie wir aus diesen Ayat auch lernen, dass Magie zu lernen, ist schon Kufr. Also hier steht ja, dass lernt nicht Kufr, denn das lernt nicht Magie, denn das ist schon Kufr. Geschweige denn das anzuwenden. Denn vielleicht, wenn ihr euch ein bisschen damit schon mal was darüber gelesen oder gehört habt, dass allein das Lernen von Magie, bei diesem Lernvorgang muss man schon Dinge tun, die gegen die Religion verstoßen, die schon Kufr sind. Wie zum Beispiel mit unreinem Blut zu schreiben oder unreine Dinge zu berühren oder die Koran-Ayat zu missbrauchen, etc. etc. Wir wollen gar nicht genauer darüber reden, weil wir nicht, inshallah, nichts damit zu tun haben möchten. Und sie lernten also von diesen zwei Engeln, oder was macht sie hier überhaupt? Ma yufarriqu bihi, ma yufarriquna bihi, womit sie Trennung machen, bain al-mar'i wa zawji. Die Ehe kaputt machen, Häuser kaputt machen, Familien zerstören. Das ist die größte Genugtuung, die Shaitan haben kann. Und er versucht, die Menschen selber dazu zu kriegen, dass sie anhand von Magie, also mit der Hilfe von Shaitan, mit Hilfe von Jinn, das hinkriegen, dass man Familien kaputt macht. Wie es in einem Hadith von Sahih Muslim heißt, Inna Shaitana la yada'u arshahu alal ma. Das wahrlich Shaitan hat seinen Thron auf Wasser gelegt. Dann sendet er seine Soldaten oder Truppen in die Menschen. Und bei Shaitan ist der Nächste an ihm, also was die Stellung angeht, der am meisten Fitna macht bei den Menschen. So kommt jeder Einzelne zu ihm zurück von seinen Soldaten und sagt, ich habe dem und dem diese Fitna gemacht. Und Iblis sagt ihm dann, nein, du hast nichts gemacht. Und dann kommt einer und sagt, ich habe diese Leute nicht gelassen, bis ich zwischen ihm und seiner Familie Trennung gemacht habe. Also bei denen habe ich so lange Fitna gemacht, eingeflüstert oder Sachen umgedreht, in den Gedanken, schlechte Sachen, Gedanken reingetan, bis die beiden sich Trennung zwischen Eheleuten gemacht haben. Zu ihm sagt dann Iblis, er nähert sich ihm, umarmt ihn und sagt, du hast wirklich Gutes getan. A'udhu billah. Also so lieb ist Shaitan diese Sache, dass wenn Leute, die verheiratet sind, miteinander in Zwist und Zwietracht geraten. Warum? Wie wir schon letztes Mal auch gesagt haben, weil wenn die Familie kaputt geht, dann ist die kleinste Einheit der Gesellschaft kaputt. Und wenn die kaputt ist, dann bröckelt die ganze Gesellschaft. Und in einer kaputten Gesellschaft kann der Iman oder das Licht, das von Allah herabgesandt wurde, nicht so gut aufgenommen werden wie in einer gesunden und starken Gesellschaft. Denn jeder ist so beschäftigt mit eigenen Problemen, dass er gar kein Herz für Iman und für diese Dinge wirklich hat. Deswegen sagt Allah, وَمَا هُمْ بِدَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, und sie schaden damit keinen einzigen außer mit der Erlaubnis von Allah. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ, und sie lernen, was ihnen schadet und was ihnen nicht nützt. Also Magie ist etwas, was nur Schaden verbreitet und eigentlich keinen Nutzen hat. Außer vielleicht demjenigen, der diese Magie betreibt, aber auch er hat nur einen zeitweiligen Nutzen, denn es ist eine so große Sünde, dieses zu tun, dass er auf jeden Fall über kurz oder lang der Strafe entgegengeht. In einem Hadith von Rasulullah s.a.w. heißt es, dass wer ein wenig von der Magie lernt, wenig oder viel, so ist sein Vertrag mit Allah zu Ende. Subhanallah. Allah bewahre uns. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Und wahrlich, sie wussten, dass wer dies erkauft, also wer diese Magie sich einholt, kauft, und was verkauft er dann dabei? Seine Religion. Für ihn ist im Jenseits kein Anteil. Also so mit harten Worten spricht Allah also über diese Sünde, diese Magie zu lernen, geschweige denn zu praktizieren, dass für so jemanden ist kein Anteil im Jenseits. Das heißt also, an den Belohnungen im Jenseits hat er keinen Anteil. Also nur Strafe für so einen Menschen. وَلَا بِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ, und wie schlecht, fürwahr, wie schlimm ist das, wofür sie ihre Seele verkauft haben, wenn sie es nur wüssten. Also, was für ein schlechter Handel, was für eine schlechte Tat, was für eine schädliche und wenig nutzende Tat wofür sie sich selbst verkauft haben, und wie sehr erfreuen sie Shaitan und sein Iblis, die Führer von Shaitan, indem sie das betreiben. Und wie sehr schaden sie der Gesellschaft und schaden sich selbst. Also etwas, das durch und durch wirklich nur schwarz ist, kein Licht in sich birgt und trotzdem bei den Menschen so beliebt ist. Und hier sehen wir, dass Allah am Ende der Ayah sagt, also am Anfang der Ayah, er sagt, وَلَقَدْ عَلِمُوا, wahrlich, sie wissen oder sie wussten, dass wer das erkauft, der hat im Jenseits keinen Anteil. Und am Ende der Ayah sagt, لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, wenn sie nur wüssten. Also einerseits sie wussten und andererseits, wenn sie doch nur wüssten. Und das zeigt uns auch, dass wahres Wissen ist nicht das, was wir Informationen nennen. Ja, ich weiß, wer das macht, das ist eine Sünde, das weiß ich. Sondern wahres Wissen wirkt sich auch auf die Taten aus. Wenn sie wirklich gewusst hätten, dann hätten sie diese Sünde nicht begangen. Ja, Informationen haben wir alle. Lügen ist Haram, das wissen wir alle. Rauchen ist Haram, das wissen wir auch alle. Aber wer ist wirklich so, hat so ein wahres Wissen, dass er sich von diesen schlechten Taten auch wirklich fernhalten kann? Genauso, ich denke nicht, dass es in der islamischen Welt jemanden gibt, der nicht weiß, dass Magie erstmal überhaupt das zu betreiben, das zu lernen oder einzusetzen, dass das nicht Sünde ist. Aber nichtsdestotrotz, boomt dieses Geschäft wirklich in der islamischen Welt. Also es gibt sogar mittlerweile offizielle Artikel in der Zeitung, Werbung in der Zeitung, dass wer das und das machen möchte, ich kann das. Komm zu mir, bezahlt mich, ich kann diese Arbeit für dich erledigen. Ja, zum Beispiel, du möchtest die und die Frau heiraten oder dieses und diesen Job haben, wir helfen euch. Und damit ist Seher gemeint. Ja, es gibt wirklich also Zeitungswerbungsanzeigen in islamischer Welt. Und das zeigt uns also, wenn das schon offiziell betrieben wird, wie hoch ist der Verfall, wie hoch ist der Grad von Verlassen des Buches von Allah und der Hinwendung zu diesen schlechten Sachen, die Allah hier mit Kufr und mit Abfall vom Glauben betitelt hat. Zu Sihr können wir kurz sagen, dass es, wie gesagt, es ist schon leider sehr verbreitet in der islamischen Welt, so wie es bei Bani Israel damals war und auch heute noch ist. Und es gibt viele Vermutungen über Sihr und wirkliches Wissen darüber ist auch leider selten. Und das führt dann meistens dazu, dass man entweder es ganz leugnet, dass Sihr, das ist doch Kinderkram und das gibt's nicht, oder das andere Extrem eine solche Angst davor hat, dass man wirklich sogar mehr es fürchtet als Allah oder mehr Respekt davor hat als vor der Koran. Und diese beiden Extreme sind falsch und deswegen sollten wir ein wenig wissen, was es mit Sihr auf sich hat. Sihr wird alles genannt, was dessen Einfluss oder dessen ein solcher Einfluss, dessen Grund oder Herkunft nicht messbar oder sichtbar ist. Und es wird meistens erlernt durch verschiedene Handlungen, die Shaitan erfreuen, wie zum Beispiel Umstellen von Allahs Ayat oder durch unreine Handlungen, unreine Berührungen etc. etc. Das müssen wir jetzt nicht wissen, wie man das erlernt, aber es hat auf jeden Fall mit der Erfreuung von Shaitan zu tun. Unreinheit, Kufr, schlechte Wörter sprechen, all diese Dinge. Und Sihr kann betrieben werden durch Worte, durch Berührung von Djinn, also dass jemand einen Djinn kontrolliert und diesen Djinn dazu bringt, einen Menschen zu berühren und durch diese Berührung ein Sihr entsteht. Und auch andere Arten gibt es, die natürlich, das ist alles Ilmul Ghaib, also Wissen über das Verborgene. Wir können nicht genau wie eine Wissenschaft definieren, so und so und so. Aber die Dinge, die uns durch Koran und Sunna mitgeteilt wurden, geben uns trotzdem ein ungefähres Bild, wie diese Sachen funktionieren. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber wie kann man durch Worte jemanden verzaubern? Also wie kann jemand einen Einfluss haben durch etwas, was jemand anderes nur ausspricht? Da können wir als Beispiel sagen, dass wenn jemand dich beschimpft, dann spürt man doch etwas. Ja, das tut weh. Man sagt ja, aber es hat weh getan. Manchmal sogar mehr als ein Schlag mit der Hand. Ja, oder zum Beispiel jemand lobt dich oder sagt etwas ganz Nettes über dich. Ja, da kriegen manche sogar Gänsehaut vor Freude oder sie spüren es wirklich an sich selber, obwohl das ja auch nur Worte sind. Und genau wie materielle Dinge auf Materie wirken, wie zum Beispiel, wenn du die Hand auf den Körper schlägst, dann spürst du das, Materie schlägt auf Materie. Genauso haben auch Worte, die immateriell sind, einen Einfluss, eine Wirkung auf die Seele, auf das Herz und auf die Gefühle. Und im Sihr werden unter anderem solche Worte gebraucht, die Kufr beinhalten, die Shaitan erfreuen. Und wenn diese immer wieder und immer wieder und immer wieder gesagt werden, mit einer bestimmten Absicht, dann kann es dazu führen, dass dem Opfer, also diesem Objekt, das verzaubert werden soll, dass ihm gewisse Dinge dadurch passieren. Mit Allahs Erlaubnis passiert das natürlich alles. Und dazu wird dann noch, werden Knoten gebunden, wie es in Surah Al-Falaq auch heißt, dass ich suche Zuflucht vor der Knotenbläserin. Hier, es werden Knoten gebunden, dann bestimmte Worte gesprochen, darauf wird gepustet, unreine Dinge werden benutzt. Alles mit der Absicht, je einer bestimmten Person zu schaden. Also das ist Haft, das wird im Koran auch so berichtet. Dann, Djinn sind eine große Quelle oder sind die Quelle von Magie und Zauberei. Wie es im Koran auch heißt, Ala unabbi'ukum ala man tanazzalu shayatin. Das soll ich euch nicht berichten, auf wen die Shayatin, und Shayatin sind die Kafir Djinn, auf wen sie herabsteigen. Tanazzalu ala kulli affakin athim. Sie steigen herab auf jeden Lügner und Sündiger. Also jemand, der ständig lügt, beschäftigt ist in Sünde. Also nonstop in diesen Ungehorsam von Allah beschäftigt ist, auf den steigen die Shayatin herab. Und das zeigt uns also, dass es wahr, dass es das gibt, dass Shayatin auf Menschen herabsteigen und besonders wohl fühlen sich also an solchen Orten, die voll von Ungehorsam, Lüge und Sünde sind. Deswegen in Sihr werden auch oft unreine Dinge, schmutzige Dinge, sündhafte Dinge benutzt, um die Shayatin zu erfreuen und sie anzuziehen. Ja, also ihnen das Kommen attraktiv zu machen. Und im Islam, wie gesagt, wird das mit Kufr verglichen, also das Kufr, Magie zu betreiben. Und da sagen manche, ja, aber manche doch, also die so mit Djinn arbeiten und so Wahrsager sind, manche sagen doch Wahrheit. Und da hat Rasulullah s.a.w. auch informiert, dass ja, die haben ja Kontakt mit Shayatin und diese Shayatin belauschen die Engel, belauschen die Pläne der Engel, was die Menschen angeht. Zum Beispiel der und der soll morgen sterben oder der und der wird morgen das passieren, weil sie die Befehle von Allah ausführen müssen. Und dieses, was sie belauscht haben, was sie erlauscht haben, geben sie dann an diese Wahrsager weiter und mischen es aber dabei mit 100 Lügen. Und dann wundert sich der Mensch, dass eine Sache dabei wahr war und vergisst dabei, dass alle anderen Sachen unwahr waren. Und so einem Menschen zu gehen, ist auch eine große Sünde und das soll man nicht machen. Und wir sollen keine Angst haben vor solchen Dingen, weil im Koran deutlich steht, وَلَا يُفْلِحُ السَّاهِرُ حَيْثُ أَتَى. Und der Sahir, der Magier, wird nicht erfolgreich sein, egal von wo er kommt. Also das ist eine sehr schwache Sache, das ist etwas, wovor man keine Angst haben soll. Und die Djinn sind auch eine Schöpfung, die, wie wir sehen, Iblis sollte vor Adam a.s. Sajda machen. Die Djinn sind eine Schöpfung, die den Menschen unterlegen sind. Also der Mensch soll vor diesen Dingen keine Angst haben. Und deswegen ist vielleicht auch ganz gut, dass man manche Sachen darüber erklärt, weil meistens haben wir auch etwas Angst, was wir nicht kennen. Und Allah hat uns auch hier informiert, dass alle diese Dinge nur mit der Erlaubnis von Allah passieren. Da kann man natürlich fragen, warum erlaubt denn Allah solche Dinge? Ja, genauso kann man auch fragen, warum erlaubt Allah, dass manche Leute an Krebs erkranken? Oder dass manche Leute eine schlimme Krankheit kriegen? Oder dass mit Drogen gehandelt wird und sollte abhängig werden? Das sind alles Dinge, die Allahs Weisheit entspringen. Und Allahs Erlaubnis heißt natürlich auch nicht, dass wir uns dem ergeben müssen, sondern natürlich, Allah hat uns auch Mittel und Wege gezeigt, wie man sich vor diesen Dingen, sei es Krankheiten, oder sei es auch Magie, wie man sich vor diesen Dingen schützen kann. Und dazu kommen wir gleich. Ja, und das ist ja auch zum Beispiel, drei Leute gehen in Krankenhaus, jemanden besuchen, und zwei kommen krank zurück, haben sich angesteckt. Und einer halt nicht. Und das ist halt diese Sache, bei zwei hat Allah es erlaubt und bei einem nicht. Und warum und wieso das so ist, da gibt es verschiedene Gründe, verschiedene Weisheiten, über die wir inshallah noch sprechen werden. Wir wissen auch über Rasulullah s.a.w., dass er selbst, obwohl er der frömmste aller frommen Menschen ist, dass er auch unter Sihr litt, aber bei ihm, wie Aisha radiallahu anha überliefert, war es nur so eine Auswirkung, dass er manchmal von Dingen dachte, er hätte sie schon getan, obwohl er sie noch nicht getan hatte. Das war die größte Auswirkung. Und der Sihr also war sehr stark, aber bei ihm wirkte sich das nicht aus, weil Allah ihn davor schützte. Und seine Prophetenarbeit hatte davon keine Wirkung. Die litt nicht darunter. Und für uns, wir müssen nochmal festhalten, dass wir nicht zu viel Interesse an diesen Dingen haben, denn wie wir schon gesehen haben, das ist ein Zeichen von Richtung Frömmigkeit verlieren geht, also von Frömmigkeit wird weniger, in diese Richtung geht es, weil wir am Beispiel von Bani Israel schon gesehen haben, dass sie mehr diesen Dingen Interesse schenken als dem Buch von Allah. Also unser erstes Interesse sollte dem Buch von Allah gelten. Und natürlich, wir wollen darüber Bescheid wissen, damit wir uns schützen können. Aber ein extrem großes Interesse oder Bewunderung dieser Thematik wäre nicht richtig für einen Muslim. Es gibt verschiedene Arten oder mehrere Dinge, die in Sihr passieren können. Erstmal der Augendruck. Also man denkt, man sieht etwas, aber eigentlich ist es was ganz anderes. In Wahrheit ist es was ganz anderes. Wie im Koran auch steht, über die Magier, die zur Zeit von Musa a.s. gegen ihn antraten, über sie wird gesagt, Saharu a'yunin nas. Sie bezauberten die Augen der Menschen. Ja, und die Menschen dachten, sie würden ganz viele Schlangen sehen. Obwohl da vielleicht gar keine waren oder da war etwas ganz anderes. Also die Augen verzaubern, das ist auch eine Art von Magie. Dann auch die Gedanken von jemandem beeinflussen. Also er denkt, oh, ist das hässlich oder oh, ist das schön, obwohl das eigentlich in Wahrheit was ganz anderes ist oder nicht den Gedanken desjenigen entspricht. Wie im Koran auch steht, dass yukhayyalu ilayhi min sihrihim annahu das'a oder annahum das'a. Dass ihm wurde vorgemacht in Gedanken wegen ihrem Sihr, dass sie sich bewegen würden. Damit sind diese Schlangen gemeint. Also Musa a.s. dachte, dass diese Schlangen sich bewegen würden, obwohl das in Wahrheit nicht so war. Also wir nennen das auch Gehirnwäsche, können wir auch sagen. Oder was auch in Hypnose, ich sage nicht, dass Hypnose Sihr ist, aber es ist vielleicht ein ähnlicher Vorgang, damit wir einen Vergleich haben, dass man auf einmal etwas denkt oder von etwas überzeugt ist, was vielleicht in Wahrheit gar nicht so ist. Oder was man vorher ganz anders gesehen hat. So was Ähnliches passiert auch in Sihr, dass man die Gedanken von jemandem so sehr beeinflusst, so sehr verändert, dass er etwas für etwas hält, was vielleicht gar nicht so ist. Dann auch die Wahrheit von etwas wirklich verändern. Also zum Beispiel einen Menschen zu einem Tier zu machen oder zu einem Stein. Das kann auch in Sihr passieren. Oder den Körper von einem Menschen so stark zu beeinflussen, dass er wirklich krank wird. Wie zum Beispiel Imam Malik zitiert, den Ka'b Ahbar, das war ein konvertierter Jude, Gelehrter war er, dass laula kalimatin aquluhunna laja'alatni al-Yahud himaran. Das würden nicht einige Wörter sein, die ich immer spreche, damit meinte er also ein Bittgebet, das inshallah können wir auch noch zusammen machen, dann hätten mich die Juden in einen Esel verwandelt. Also so einen starken Sihr hätten sie auf mich belegt, weil ich Muslim geworden bin, dass ich meine Gestalt geändert hätte. Oder dass die Leute mich sehen würden und mich für etwas anderes halten würden, als ich bin. Die Heilung oder wie sagt man, die Vorbeugung für diese Dinge, wie wir schon sagten, das Scherdin und die Djinn, die ja unter vor allem den Seher ausführen, also ein Magier sendet Djinn, damit sie den Seher ausführen, indem sie die Menschen berühren oder ihre Augen beeinflussen etc. Und diese Djinn kommen, wie im Koran auch heißt, sie kommen auf jeden sündiger Lügner herab. Also das heißt, diese Sachen ziehen die Djinn an. Die machen es denen leicht, dass sie auf uns herabkommen. Das heißt also, um das zu vorzubeugen, sollte man den Geboten von Allah folgen. Also um sich vor diesen Dingen zu schützen, was können wir tun? Erstmal Allahs Gebote zu befolgen. Gebet, Fasten, Reinheit, all diese Pflichten, die Allah uns auferlegt hat, sich vor Sünden fernhalten, das Lügen, Betrügen verlassen, Unreinheit körperlich und auch charakterlich aufgeben, von Haram fernbleiben, Zina, Alkohol, all diese Dinge. Weil das zieht Shaitan an, das macht uns attraktiv für Shaitan. Der ist unser Freund dann, der bleibt dann bei uns. Und das wird ihm dann auch leicht gemacht, um zu beeinflussen. Sprich auch, Sihr wird einfacher gemacht. Wir öffnen quasi die Tore dafür. Dann auch viel Tauber machen und viel rein bleiben. Also das sehr ernst nehmen mit der Reinheit. Am besten auch so oft wie möglich in Wudu bleiben. Von Najasa befreien, also von Unreinheiten befreien und reinigen. Denn Allah sagt doch, er liebt die, die viel Tauber machen und die, die sich viel reinhalten. Im Koran steht das. Dann viel Koran lesen, denn Koran, wie im Koran selber steht, der ganze Koran ist Heilung. Das wahrlich vom Koran ist Heilung und für das, was in den Herzen ist. Und besonders über Surat al-Baqarah wird auch gesagt, dass wo sie gelesen wird, dort entflieht der Shaitan, wie wir am Anfang von Surat al-Baqarah auch zusammen gelesen haben. Dann viel Bittgebete und Duas sprechen. Im Besonderen auch, wenn wir vom Koran erstmal lesen, Ayat al-Kursi, die vertreibt auch Shaitan, wie es auch aus einem Hadith ersichtlich ist. Und auch die Schutzsuren, die extra dafür offenbart wurden, um Zauber zu lösen. Rasulullah heilte sich selber vom Zauber mit diesen, also Qul a'udhu bi Rabbil Falaq und Qul a'udhu bi Rabbil Nas. Und dann auch die Azkar us-Sabah und Masa, also die Gedenken an Allah, die uns von der Sunna vorgegeben sind. Oder es gibt einige Empfehlungen aus der Sunna, die man morgens und abends pflegen sollte. Weil die haben auch Schutz vor Shaitan in sich. Man bittet auch Allah um Schutz und um Vergebung. Und also es heißt ja auch, dass wenn jemand Allah gedenkt, Allah ist mit ihm. Und wenn Allah mit uns ist, wie kann uns dann ein Shaitan irgendetwas tun? Subhanallah. Also das sollte man alles einhalten und pflegen, damit man schon einen, wie sagt man, ein starkes Immunsystem aufbaut. Ja, spirituelles Immunsystem. Ja, genauso wie wir auf unsere Vitamin C-Gehalt und Obst und Gemüse achten, damit wir nicht bei der leichtesten kalten Wind eine Erkältung kriegen. Genauso sollte auch unser spiritueller Schutzwall, unser Immunsystem auch stark sein durch all diese Dinge, damit uns nicht irgendein Shaitan oder irgendeine Waswas oder irgendeine Einflüsterung direkt von unserem Pfad abbringt. Dann gibt es aus der Sunna auch Empfehlungen von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Vorbilder, Beispiele, dass zum Beispiel beim Verlassen des Hauses, vor Eintritt in der Toilette, beim Schlafen gehen, gibt es alles Bittgebete, die Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, zu machen pflegte, die alle auch Schutz vor Shaitan sind. Wie zum Beispiel, wenn man mit einer bestimmten Dua in das Haus eintritt, dann bleiben die Shayatin draußen und sagen, dass in diesem Haus ist kein Ort für uns. Subhanallah. Ja, die könnt ihr alle im Detail zum Beispiel in Hifdhul Muslim nachlesen. Ja, wer am besten, wer das noch gar nicht kann, Hifdhul Muslim mitnehmen, egal wo man ist. Und dann am besten, aha, was will ich jetzt gerade machen? Ich will gerade aus dem Haus gehen, die Seite schnell aufschlagen oder am besten vielleicht auf einen einzelnen Zettel schreiben und das immer jeweils an den Ort aufkleben, wo es gelesen werden muss. Am Bett, an der Tür, vor der Toilette, vor der Toilettentür, nicht in der Toilette, vor der Tür, bevor man eintritt, dann an der Haustür, bevor man rausgeht. Überall hinkleben und dann, ihr werdet sehen, nach einer Woche kann man das auswendig. Und all diese Dinge sind auch also ein Schutz, eine Stärkung für unser spirituelles Immunsystem. Dann aus Hadith heißt es auch, das ist jetzt eine Empfehlung, besonders für Seher jetzt, dass Rasulullah sagte, dass wer morgens 7 Datteln, und zwar sind das Ajwa-Datteln, das sind bestimmte Datteln, aber 7 Datteln inshallah im Allgemeinen isst, an dem Tag wird ihm kein Gift und kein Seher schaden. Subhanallah. Also bitteschön, wer sich davon schützen will, der soll das dann auch machen. Und auf keinen Fall, und das könnt ihr rot unterstreichen, auf keinen Fall, falls man so etwas vermutet, falls man so etwas bei sich oder bei anderen vermutet, einen Weg einschlagen, um sich davon zu heilen, der von der Scharia nicht erlaubt ist. Sprich, zu so einem Menschen zu gehen und um Heilung zu bitten, der selber mit diesen Dingen zu tun hat. Der selber mit Djinn oder ähnlichen Dingen arbeitet. Ja, und haltet euch fern, zum Beispiel, wenn ihr zu jemandem geht und der fragt euch nach dem Namen eurer Mutter zum Beispiel. Dann geht sofort da weg und A'udhu Billah, dieser Mann hat selber höchstwahrscheinlich mit nicht ganz geraden Machenschaften zu tun und er arbeitet nicht nach der Art, wie Rasulullah uns das vorgegeben hat und man soll auf keinen Fall einen Weg einschlagen, der von Allah nicht erlaubt ist. Dann hat Rasulullah, das steht alles im Detail auch in so einem Büchlein, das von Bin Bas herausgegeben wurde, Rahmatullah alayh, in dem er über Seher im Allgemeinen spricht und auch Lösungsansätze gibt. Und er sagt unter anderem, also das mit den Ajwa-Datteln haben wir gerade besprochen, dann sagt er auch, aus Hadith zitiert er das, dass man soll Lotusblätter nehmen und in Steinen zerreiben. Lotusblätter, also daraus, wie können wir sagen, wie eine Seife daraus machen, indem ihr das zerreibt, dann in Wasser tun und dieses Wasser soll genug sein, dass ihr damit ein Bad nehmen könnt. Und Bad nehmen heißt im Islam, dass man seinen ganzen Körper nass machen kann, nicht wie wir heutzutage Bad nehmen. Dann soll man bestimmte Ayat darauf lesen und das könnt ihr alles im Detail in diesem Büchlein von Bin Bas nachlesen. Aber ich sage euch ein paar Ayat trotzdem. Das sind zum Beispiel Ayat al-Kursi, dann Surat al-A'raf 117 bis 122, Surah Taha 65 bis 70, die Mu'awidatain, also Al-Falaq und Al-Nas, Surat Al-Kafirun, Surat Al-Ikhlas und all das soll man dann halt lesen, es sind noch ein paar andere Ayat, inshallah, die soll man dann lesen, man soll dann seinen Atem auf das Wasser pusten, man soll dann 3 Schluck von diesem Wasser trinken, von diesem, mit das Wasser, das gemischt ist mit diesen Lotusblättern und mit dem Rest ein Bad nehmen. Und inshallah soll das dann bei Seher-Problemen als Heilung dienen. Und man kann das auch ruhig mehrmals machen, um sich von gegebenenfalls Auswirkungen dieses Seher ganz zu befreien. Und besonders bei Ikhtilaf in Eheleuten soll das sehr wirksam sein. Und das ist, wie gesagt, ein Büchlein von Bin Baz, in dem das alles zitiert wird, und er basiert natürlich seine Aussagen auf Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dann zum Beispiel, was auch stärkend wirken kann, Schwarzkümmel essen, sei es in der Form von Öl oder auch so, denn im Hadith heißt es ist Heilung für alles außer den Tod. Ja, auch an sich gesund leben, Olivenöl gebrauchen. Im Koran wird Olivenöl als gesegnet beschrieben. Und an sich auch Koran viel lesen und also ein Gefährte des Koran sein, weil wie gesagt, wenn man mit dem Koran ist, wird einem der Schaitan nicht schaden können, weil Allah mit dir ist, subhanallah. Also das nur ein paar Aussagen für Sihr. Und Allah sagt dann abschließend, وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ. Und wenn sie geglaubt hätten und gottesfürchtig gewesen wären, also all das, was wir gerade gelesen haben, diesen Sihr gelassen hätten, die Tora so behandelt hätten, wie sie hätte behandelt werden sollen, Allah, Muhammad s.a.w. und den Koran akzeptiert hätten, all das getan hätten, dann wäre eine Belohnung von Allah dafür wahrlich besser als das, was sie erkauft haben, wenn sie es nur wüssten. Und mit dieser Eier werden also Bani Israel und jeder, der sich demselben Verbrechen schuldig macht wie Bani Israel, nochmal eingeladen, sich reumütig mit Tauba zu Allah zuzukehren. Und nochmal wird hier motiviert, dass, guck, die Belohnung bei Allah ist doch viel besser als jeder Nutzen, den du erwerben kannst durch all diesen Kuffer. Ja, wofür macht man den Kuffer? Wofür betreibt man auch Magie? Um irgendeinen zeitlich begrenzten Nutzen zu erwerben. Ja, zum Beispiel, irgendjemand ist eifersüchtig auf ein Ehepaar und die bringe ich jetzt auseinander, oder weil ich will ja diesen Mann heiraten, oder ich will diese Tochter für meinen Sohn, wollte ich die haben, und geht man zu irgendeinem Sahir, weil das ja auch überall angeboten wird, und betreibt Trennung zwischen diesen Eheleuten. Okay, sagen wir mal, man schafft es, die zu trennen. Und sagen wir mal, man schafft es, diesen Mann dann zu heiraten. Das ist viel lang, und sagen wir mal, diese Ehe läuft dann auch noch gut, obwohl ich bezweifle, dass in so einer Ehe Segen sein kann. Aber sagen wir mal, diese Ehe ist sehr glücklich. Wie lange wird sie glücklich sein? 30 Jahre, 40 Jahre? Wann kommt dann der Zeitpunkt, wenn man zu Allah zurückkehrt und dann sehen wird, was man an schrecklichen Taten vorausgeschickt hat? Und ist die Belohnung von Allah nicht besser für Iman und gute Werke? Ist es nicht besser, hier Gutes zu tun und gesegnetes Leben zu führen und dann zu Allah zurückzukehren und auch dort Segen und Belohnung von Allah zu erhalten? Und das ist eine Einladung für alle nochmal, seine Taten nochmal zu überdenken, seine Einstellung zum Koran für uns und für Bani Israel, ihre Einstellung zu ihrem Buch und zu Muhammad s.a.w. nochmal zu überdenken, und für jeden, der die Liebe zur Wahrheit in seinem Herzen trägt, nochmal Allah reumütig um Vergebung zu bitten, denn wie gesagt, die Belohnung bei Allah ist wahrlich besser als das, was wir uns erkaufen. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa jazakumullahu khairan.